Ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, letzten Endes jeden Freitag. Jeden Freitag wird das Coaching großgeschrieben bei uns. Also die Lehrlinge, wir haben momentan 3 in unterschiedlichen Lehrjahren. Die bleiben im Betrieb, sind bei uns im Besprechungsraum und werden ungefähr 1,5-2 Stunden theoretisch gecoacht. Verschiedenste Sachen über Legosteine zusammenstecken, Verbandslehre, auch Theorie. Und im zweiten Step geht es dann nach draußen und draußen wird dann auch praktisch gemauert. Also wir haben da extra verschiedene Vorbereitungen getroffen, dass Steine, Materialien immer alles da sind. Und da gibt es auch ein Dach, Sie müssen das draußen nicht im Regen machen. Und dann müssen Sie draußen halt eine Verbandlehre lösen und auch erstellen die bei einer Zwischenprüfung oder bei einer Gesellenprüfung.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Mit unseren heutigen Podcast-Gästen haben wir etwas gemeinsam, denn wir haben beide am selben Tag unseren Ministerpräsidenten Olaf Lies empfangen. An dem Vormittag von unserem Live-Podcast hier in der Bischofsmühle bei Unternehmer Hildesheim war nämlich Olaf Lies zu Gast bei Baugeschäft Wolf. Heute mit dabei Christoph Wilkending und Sabrina Gerloff. Hallo und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, grüß dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Lass uns mal gerne mal einmal wie immer im Podcast bei uns starten mit der Historie. Christoph, du bist der Geschäftsführer von Baugeschäft Wolf. Du bist gebürtiger Hildesheimer, ja, nein?
Ja.
Okay, du bist hier geboren, hier groß geworden.
1974, Weltmeisterjahrgang.
Ja. Cool. Und wie war generell so dein Jugendweg in die Baubranche?
Ja, also ich habe ganz normal die Schule besucht und bin in den Ferien schon immer auf dem Bau unterwegs gewesen. Früher oft auf dem Dach bei verschiedenen Dachdeckereien. Habe dann aber gesehen, mein älterer Bruder hat dann die Maurerlehre gemacht und fand das eigentlich ganz schön und habe dann auch eine Maurerlehre gemacht, wie sich das gehört, ganz klassisch, im alteingesessenen Unternehmen, was früher die Firma Ewig war. Ältere Hildesheimer kennen dieses Unternehmen bestimmt noch. Habe dann ja meine 2-3 Gesellenjahre gemacht, bin dann zur Meisterschule gegangen, habe meinen Meister, Maurer- und Betonbaumeister hier in Hildesheim gemacht. Bin 2 Jahre Bauleiter in einem befreundeten Unternehmen gewesen hier in Hildesheim und danach habe ich mich schon selbstständig gemacht.
Hast du eine Vorprägung gehabt durch deine Eltern? Also haben deine Eltern auch schon irgendwie was mit dem Bau zu tun gehabt?
Handwerk. Handwerk ist bei uns in der Familie großgeschrieben. Meine Geschwister alle haben einen handwerklichen Beruf erlernt, sich weitergebildet, genauso wie ich auch. Und dann, ja, das war so der Ursprung. Damals ist es nicht so wie heute gewesen. Also wir reden da ja eben, das ist locker 30 Jahre, über 30 Jahre her. Da ging das ganz schnell, was man an Ausbildung macht oder ob man Abitur macht. Und in der heutigen Zeit sieht das ja ein bisschen anders aus. Also heute hat man ja eine Vielzahl von Möglichkeiten und das war damals total anders. Also das ging ganz schnell. Irgendwie musst du dich jetzt entscheiden. Jo, dann ist eine Entscheidung gefallen und an der bin ich hängen geblieben.
Die ist dann aber gegen Dach entschieden, sondern du hast dann quasi für die Mauern entschieden.
Ja, also da gab es gar keine Besonderheit bei eigentlich. Das war mehr oder weniger vielleicht auch Zufall durch das Unternehmen, wo ich dann angefangen habe zu lernen über einen persönlichen Kontakt. War da ein kurzer Weg und für mich war es genau das Richtige. Damals stand ich auch und habe überlegt, was mache ich und bin ich mir überhaupt sicher? Ich glaube, diese Frage, die gab es damals genau wie heute. Nur damals musste man sich irgendwann mal halt entscheiden, was man macht auch. Und ich habe es bis heute nicht bereut, ja.
Jetzt warst du dann ein paar Jahre als Geselle Maurer. Und was waren dann danach so die nächsten Schritte bis zur Firmenübernahme?
Ja, ganz klassisch bin ich noch zur Bundeswehr gegangen, habe meinen Grundwehrdienst auch geleistet. Parallel seit meiner Jugend, 10. Lebensjahr, bin ich aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr Moritzberg auch unterwegs. In verschiedensten Funktionen gewesen. Heute bin ich nur noch im Stiftungsvorstand tätig. Aktiv ist es zeitlich gar nicht mehr möglich. Unterstütze aber die Feuerwehren in aller möglichen Hinsichten, wo ich kann. Auch die eine oder andere Spende oder zeitlich, wenn es funktioniert. Ja, was habe ich dann gemacht? Berufliche Werdegang war weiter als Meister, Bauleitung. Und dann habe ich mich in der Tat an meinem Kinderzimmer am Schreibtisch selbstständig gemacht auf der grünen Wiese, ganz allein. und habe...
Wir sind gerade in welchem Jahr gedanklich?
Im Jahr, oh. Ja,
wo du dich im Kinderzimmer selbstständig machst?
Das würde ich sagen, war so 98, 99, sowas in der Richtung, ja.
Und dann hast du gesagt, ich kann das besser als die anderen in Hildesheim. Ich mache jetzt so meinen eigenen Weg.
So ungefähr. Also ich war mir da schon ziemlich sicher, dass ich weiß, was ich da tue. Das Kaufmännische war für mich halt alles Neuland. Da musste ich mich echt erst einfuchsen. Habe von dem einen oder anderen Freund auch Hilfe bekommen. Hab dann ja gut 2-3 Jahre ganz allein gearbeitet. Hab dann 2 Mitarbeiter gehabt. Insgesamt waren es dann 8 Jahre, wo wir zu dritt unterwegs waren. Und dann, naja, durch einen Schicksalsschlag, muss man sagen, von der Firma Wolf, der Chef, mit dem ich sehr gut befreundet war, ist mit 49 Jahren verstorben. Und ja, letzten Endes sind die Erben auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in irgendeiner Form da das weiterzumachen.
Bevor wir da einsteigen in dann die Firmenentwicklung, bei Baugeschäft Wolf. Du hast eben auch gesagt gehabt, du warst bei der Bundeswehr und für die Bundeswehr warst du in Braunschweig. Braunschweig verbindet auch Sabrina. Sabrina, erzähl uns mal ein bisschen deinen Werdegang. Wie bist du eigentlich in dein Berufsleben eingestiegen und was ist die Verbindung zu Braunschweig?
Ja, also ich habe ganz klassisch hier in Hildesheim eine Ausbildung gemacht als zur Industriekauffrau bei Sportgeräte 2000 und habe mich schon immer irgendwie als Schnittstelle gesehen zwischen ja, dem Produkt und dem Ergebnis und dem Büro und war immer sehr daran interessiert, nicht nur im Büro zu sitzen, sondern einfach auch das Unternehmen in seiner Gesamtheit kennenzulernen und dort zu wirken. Ja, und bin dann nach der Ausbildung, war mir Hildesheim ehrlicherweise zu klein. Ich wollte raus in die große, weite Welt und bin dann mit 21 nach Köln gezogen. Und schon in der Ausbildung war tatsächlich IT ein großes Thema, was mich begeistert hat, wo ich mich gerne eingebracht habe im Unternehmen. Und bin dann nach Köln in die IT-Branche gewechselt. Alles so rund um das Thema mobile Datenerfassung, RFID-Technik. Also wenn du bei Post oder Hermes ein Paket entgegennimmst, auf diesen kleinen Terminals unterschreibst, sowas zum Beispiel. Mit der Bundeswehr zusammengearbeitet, das Galileo-Projekt damals mit unterstützt in der Konferenztechnik. Ja, also IT war immer schon so ein Thema. Mhm. Ja, und irgendwann sollte es dann weitergehen von Köln nach Frankfurt. Habe ich bei Sony eine ganze Zeit gearbeitet und aber auch da festgestellt, dass der Mittelstand eigentlich mein Zuhause ist. Sony, ein tolles Unternehmen, spannend, abwechslungsreich, aber mir ehrlich gesagt zu groß, weil ich gemerkt habe, im Mittelstand kann ich ja entscheiden, mitwirken und sehe irgendwie ein Ergebnis meiner Arbeit. Und das war dann für mich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mich wieder verändern. Habe ein Angebot tatsächlich hier in der Region bekommen, was ich dann ja nach doch einigen Überlegungen angenommen habe, weil zurück nach Hildesheim war für mich erstmal nicht so der Plan. Und bin dann in der Pharmabranche gelandet und habe auch da wieder in der IT mitgewirkt. Also auch da komplett eine Software eingeführt und das Team weiterentwickelt.
Bei wem war das? Welche Firma?
Das ist die Firma Carino Pharm, also Ainova, der damalige Geschäftsführer. Herr Landau hatte sich dann selbstständig gemacht und hat da eben auch bei Carino Pharm dann ja jemanden gesucht, der die Software mit aufbaut. Das war ich dann tatsächlich.
Also die Parallelentwicklung zwischen Handwerk und Software und RFID-Chips und so weiter ist natürlich spannend, aber darauf kommen wir nochmal später zu sprechen.
Ja.
Und und wie ging es dann noch weiter? Also du Sony, dann wieder Mittelstand und dann warst du auch schon wieder in Süden Niedersachsen, meine ich?
Ja, richtig, war dann halt hier wieder in der Region und dann war ich eine ganze Zeit im anderen Bereichen unterwegs, habe tatsächlich im Kinder- und Jugendcoaching gearbeitet, also das Thema IT und Organisationsentwicklung hat mich ja beruflich und privat immer begleitet und habe dann in Braunschweig einen Standort aufgebaut und da kommt eben kommt die Verbindung zu Braunschweig eigentlich her und da eben lange Zeit auch in der Startup-Bubble unterwegs gewesen, ja.
Ja, cool. Apropos Startups in Braunschweig und auch der Vergleich zu Hildesheim, auch darüber wollen wir nochmal zu sprechen kommen, aber vorher nochmal zur Entscheidung von Christoph im Jahr 2008 sind wir jetzt, glaube ich, gelandet bei dir, wo es halt einen Schicksalsschlag gab und du jetzt vor der Entscheidung standest, okay, ich habe ein Angebot vorliegen, will ich da jetzt einsteigen und das Ganze fortsetzen? Dementsprechend auch für dich ein großer Schritt, will ich das, kann ich das? Und dann hast du gesagt, ich will und ich kann.
Genau so habe ich es gemacht. Also es gab verschiedene Gedankenmodelle, wie um dieses Unternehmen fortzuführen. Mit Dem einen oder anderen war ich nicht so einverstanden. Da habe ich gesagt, nee, so mache ich das nicht. Also wenn ich das mache, mache ich das ganz allein und dann kaufe ich das Ganze auch. Und ich wollte dieses Chefsein nicht mehr abgeben, bin ich auch ehrlich. Und ja, dann letzten Endes habe ich mich mit den Erben geeinigt auch, habe das Unternehmen gekauft, auch das Grundstück gleich dazu gekauft, auch wo wir ja heute immer noch unseren Firmensitz haben, an der Schalake 44. Ja, und dann ging das Ganze auf einmal, anstatt mit 3 Mitarbeitern, mit 6 oder 8 waren wir damals, ich weiß gar nicht mehr genau, weiter halt einfach. Das Rad hat sich deutlich schneller gedreht für mich. Also für mich war handwerklich alles zu Ende. Also ich bin dann eigentlich nur noch kaufmännisch unterwegs gewesen und habe Kundenakquise gemacht, Angebote geschrieben, Rechnungen geschrieben.
Okay, 15 Jahre später ist dann Sabrina dazugekommen. Und in diesen 15 Jahren ist ja scheinbar viel passiert, dass du gesagt hast, okay, wir haben jetzt Nachholbedarf und brauchen jetzt eine Frau, die sich auskennt mit RFID-Chips, mit Software und mit der, und die kommt aus der Startup-Bubble aus Braunschweig, aber wir brauchen das auch. Also was ist in diesen 15 Jahren passiert, generell in eurer Branche vielleicht auch, vielleicht aber auch konkret bei euch, dass du gesagt hast, wir haben da jetzt Nachholbedarf?
Ja, das ist eigentlich auch ganz kurz und knapp zu sagen. Also wir sind von unter 10 Mitarbeitern in den 15 Jahren auf knapp 40 Mitarbeiter angestiegen. Also wir haben wirklich expandiert. Das ist einfach so. Und der kaufmännische Teil wird natürlich um ein Vielfaches höher einfach angesetzt an die Personenzahl einfach mal Mitarbeitern. Auch die Umsatzzahlen sind um ein Vielfaches gestiegen. Letzten Endes habe ich das Glück gehabt, Sabrina kennenzulernen auf privater Ebene. Wir waren, bevor Sabrina bei uns angefangen hat, überhaupt im Unternehmen auch schon ein Paar, muss man einfach sagen. Wir haben privat zueinander gefunden. Und ich habe wirklich auch ein wenig buhlen müssen und Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass sie sich hingegeben hat, für uns zu arbeiten einfach in unserem Unternehmen. Oder auch an meiner Seite kann man einfach ganz klar so sagen. Es ist für mich gar nicht mehr vorstellbar ohne, weil sie das Büro kaufmännisch echt sehr gut im Griff hat, Digitalisierung vorantreibt und auch sehr kommunikativ ist und das Schülercoaching, also auch unser Lehrlingcoaching, sehr gut vorantreiben kann.
Zum Thema Ausbildung im Bereich Handwerk müssen wir auf jeden Fall noch kommen. Sabrina, aber jetzt auch für dich war es ja ein krasser Wechsel von Sony Startup Software zu Handwerk, Mauern und Mörtel. Und was waren deine Beweggründe, dass du gesagt hast, ja, doch, ich habe da Bock drauf?
Also ich bin grundsätzlich einfach ein unfassbar neugieriger Mensch. Ich habe einfach Spaß dran, Neues zu entdecken, Neues kennenzulernen, Grenzen auszuloten. Betrifft eben auch so den privaten Bereich, im sportlichen Bereich. Und ja, ich habe das einfach als Möglichkeit gesehen, nochmal eine neue Perspektive aufs Handwerk tatsächlich zu bekommen. Immer schon gerne irgendwie rumgewerkelt. Ich habe 3 Brüder, also immer schon auch mit meinem Papa irgendwie zusammen zu Hause irgendwie, ja, im Garten geholfen, irgendwas renoviert zusammen, in meiner ersten eigenen Wohnung selber, weiß ich nicht, Laminat verlegt. Also es war schon immer irgendwie ja auch spannend und ein Thema. Und ja, habe einfach Lust gehabt, was ganz Neues nochmal kennenzulernen und habe gesagt, das ist ja eine schöne Möglichkeit und klar mit einem gewissen Risiko, wenn man privat und beruflich miteinander verbindet. Aber ja, es klappt super gut, macht total viel Spaß und ist für mich einfach eine Riesenspielwiese tatsächlich, ja.
Und was waren dann deine ersten Eindrücke, als du wirklich angefangen hast offiziell zu sagen, okay, es gibt hier jetzt ein paar Themen, die würde ich gerne aufarbeiten. Also was waren dann vor 2 Jahren die ersten Baustellen für dich?
Du musst lachen, ja. Ich war etwas überrascht, wie sehr weit weg teilweise das Handwerk noch von gewissen digitalen Prozessen ist, dass ich gefühlt erstmal diesen ganzen Karton einmal ausgekippt habe und neu sortiert habe. Also ich bin wirklich die ersten Monate nur mitgelaufen, habe mich mit Mitarbeitern unterhalten, erstmal ganz viel auch hinterfragt, warum machen wir das so, selbst wenn es jetzt in Papierform so organisiert ist, was ist der Hintergrund? Also wirklich erstmal auch das Team kennenzulernen, was sind die Beweggründe, wie sind die Strukturen, um dann ja einfach eben die Prozesse neu zu denken, neu aufzusetzen und auch in die digitale Welt zu heben, ja. Aber das war das Größte, erstmal, ja, das erstmal kennenzulernen und so auch herauszufinden, wow, es ist noch ganz schön alt manches.
Und was würdest du sagen, wo gab es dann wirklich so konkrete Prozessfelder, wo du sagst, okay, das geht ihr so nicht mehr? Also manchmal ist es ja, ich weiß ja selber bei uns auch im Handwerk, manchmal sind es auch wirklich so banale Dinge. Also warum muss der Mitarbeiter vor Ort auf dem Blatt Papier das aufschreiben, wo dann irgendwie Mörtel draufkommt, dann kann man nicht mehr lesen, was da draufsteht und dann bringt man das irgendwie im Büro ab. Warum hat er nicht kein iPad mit dabei und kann es irgendwie digital direkt live übermitteln oder sowas? Mhm. Also manchmal sind es wirklich einfache Dinge. Was waren da bei euch da die Themenfelder? Mhm.
Das sind genau diese Themen, die du gerade ansprichst. Also ja, natürlich das Thema der Stundenerfassung, Materialerfassung, aber auch so ganz banale Dinge. Also wirklich Kommunikation zum Steuerberater. Also es gab früher noch so diesen klassischen Pendelordner und das ist in der Branche völlig normal. Also ich drucke jede Rechnung aus, sie wird vorkontiert. Nachher habe ich so einen Stapel Papier, was zum Steuerberater übergeben wird. Und der bucht fleißig und man holt irgendwann als Unternehmer diesen Ordner wieder ab. Und das ist so völlig normal in der Branche. Und und da habe ich gesagt, Mensch, das geht alles viel schneller und einfacher. Vor allem mehr Transparenz. Das Unternehmen ist stetig gewachsen und mit meiner Affinität zu Zahlen war mir immer wichtig, für die Unternehmensleitung wirklich auch schnell Transparenz zu schaffen in den Zahlen und nicht einen Zeitversatz zu haben. Und das war mir ein ganz, ganz großes Anliegen, eben auch Transparenz zu schaffen in den Prozessen und in den Schnittstellen.
Jetzt kommst du rein, siehst einen Prozess, Optimierungsbedarf. Trotzdem sind da aber Menschen, die seit 15 Jahren sagen, haben wir schon immer so gemacht.
Ja.
Also das bedeutet ja auch für dich, dass du ja wahrscheinlich vorher noch irgendwie Kulturarbeit leisten musstest.
Ja.
Und vor allem auch noch, ist leider so, ist nicht nur ein Klischee, Frau im Handwerk mit ganz vielen Handwerkern, die sich nichts sagen lassen wollen.
Klar.
Also wie hast du dann da für dich selber gesagt, okay, ich brauche jetzt eine Strategie für mich selber, um mich durchzusetzen, um auch allen zu zeigen, es ist nicht ein Mehrwert für mich, sondern für euch auch.
Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die da ganz entscheidend sind. Also zum einen ganz klar ein Auftrag von der Geschäftsleitung, unabhängig jetzt eben in dieser Konstellation, sondern grundsätzlich muss ich vom Unternehmen, die das Go haben, den ganz klaren Auftrag, diesen Weg zu gehen. Also ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass eine innere Haltung auf der Ebene der Unternehmensleitung da ist. Und Veränderung ist immer Widerstand, ist klar. Ist für jeden anders. Ich verlasse Routinen, ich verlasse meine gewohnten Wege und das ist auch mal erstmal ein Stück weit schwierig. Und da kommt dann dieser Coaching-Aspekt wirklich mir zugute und das Thema New Work, dass ich da einfach auch mir die Zeit gelassen habe und auch den Mitarbeitern, sie mit einzubinden, viel wirklich auch hinterfragt habe und Sicherheit schaffen. Und die Widerstände sind auch in Ordnung und die müssen auch sein, dass man kritisch hinterfragt und einfach eine Umgebung zu schaffen, in der es okay ist, zu hinterfragen, auch einen Fehler zu machen und Fehler nicht als was Negatives anzusehen, sondern als Möglichkeit zu wachsen. Und ich glaube, das ist entscheidend in so einer Thematik, ja.
Ich glaube sogar, dass vor allem im Handwerk deine Gedanken und deine Perspektive ein Wettbewerbsvorteil sein können, sowohl für den Umsetzungsbereich, aber auch der größte Mangel ist ja der Fachkräftemangel, auch als Employer Brand sich zu etablieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges USP für euch, weil auch die jungen Menschen auch eben so denken wollen und digital sein wollen und so weiter. Aber jetzt, nichtsdestotrotz, würde ja Christoph erstmal gesagt haben, oh cool, ganz viele neue Prozesse, finde ich gut, effizienter. Aber dann wahrscheinlich, so ist es bei mir, nach 3-4 Monaten gesagt, irgendwann auch gedacht haben, mir ist es irgendwie auch nervend, jetzt wieder daran zu arbeiten.
Absolut, absolut.
Auf jeden Fall. Man hat auch das Gefühl, das überrennt einen einfach irgendwann, weil man sich ja selber auch als Firmeninhaber auch anpassen muss, den ganzen Prozessen.
Halt. Und man erkennt ja auch nicht direkt die Wertschöpfung. Also die Wertschöpfung ist ja für die Handwerker immer, also bei uns ist es Bremse gewechselt, das ist die Arbeit.
Ja.
Was im Büro passiert, was mit dem Steuerberater passiert, was die Prozesse angeht, keine Wertschöpfung, null interessant. Und vielleicht wirst du auch so gedacht haben, okay, erstmal geht's um Mauer und Mörtel.
Auf jeden Fall. Also es ist halt letzten Endes auch Geld, was man investieren muss, solche Prozesse voranzutreiben. Allerdings auch Software haben wir auch neu angeschafft. Das ist alles einhergehend. Dann haben wir Hardware, Tablets, Handys. Die Jungs sind alle komplett neu ausgestattet worden. Also wir reden da auch über größere Zahlen einfach, was man da anfassen muss. Und die Zeit. Was natürlich auch in Euros natürlich sich widerspiegelt, aber letzten Endes ist es halt wirklich sehr, sehr viel Zeit, die man investieren muss. Und Sabrina ist halt durch ihre vorherige Geschichte wirklich und ihrer persönlichen Art und Weise und Charakter halt bei den Jungs aber sehr gut angenommen worden. Also wirklich von vornherein das sind zwar alles immer harte Kerle, aber die haben alle einen weichen Kern auch. Und Frauen wissen das sowieso besser als wir Kerle, wo welchen Knopf sie drücken müssen einfach. den Vorteil haben sie. Ich habe das langsam verstanden und gebe das auch gerne zu. Das hat sie hingekriegt. Ich weiß nicht, ob das jemand anders so hinbekommen hätte einfach auch. Also wir haben eigentlich echt ein richtig tolles Team mittlerweile, wirklich. Die haben das auch akzeptiert. Die ganze Umstellung, Digitalisierung und Sabrina als Person ist sowieso voll akzeptiert. Also da gibt es niemanden mehr, der sie da irgendwie in Frage stellt. Und das ist, hat nicht mit meiner Person zu tun.
Mich interessiert Sabrinas Meinung zum Thema Handwerk generell. Also ich hatte ja eben im Vorgespräch gesagt gehabt, mein Bruder hat den Weg der Ausbildung gewählt und wird Kfz-Mechatroniker, will danach seinen Meister machen. Und mein eigener Vater, der seit 45 Jahren Kfz-Mechaniker ist, war, hat ihm erstmal gesagt, als er das entschieden hat, mein Sohn, lern was Vernünftiges, geh wie dein anderer Bruder auch einfach studieren. Also weil einfach generell Handwerk nicht so leider immer noch nicht angekommen ist, zumindest bei der Elterngeneration. Und jetzt kommst du aus Software und aus Startup-Bubble und siehst halt Handwerk. Und was ist jetzt deine Meinung generell auf die Handwerksbranche? Sagst du, da ist immer noch extrem viel Nachholbedarf? Wir haben immer noch nicht auf dem Schirm, wie cool und was für ein Sex-Appeal eigentlich Handwerk hat? Oder sagst du, nein, da sind wir schon auf einem guten Weg und wir kommunizieren da schon immer mehr?
Also ich glaube, man ist da gerade auf einem richtig guten Weg. Es bewegt sich auch da in dieser Branche ganz, ganz viel. Ich glaube gar nicht mal, dass das innerhalb des Handwerks ein Thema ist, weil da hat man, glaube ich, schon erkannt, wie cool eigentlich die Arbeit im Handwerk sein kann und wie abwechslungsreich und wie modern auch tatsächlich. Und ich glaube, das ist eher ein Thema in den Köpfen der Eltern oder auch der jungen Leute, die eine Ausbildung jetzt gerade suchen oder sich fragen, möchte ich ein Studium machen, weil immer noch so im Kopf ist, es ist anstrengend, ich verdiene damit kein Geld. Was sagen denn andere? Andere gehen studieren, ich mache nur eine Ausbildung. Das sind, glaube ich, es ist ein gesellschaftliches Thema. Und mir ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, wirklich zu zeigen, wie cool einfach Handwerk ist. Also heutzutage frage ich mich ganz oft, wieso habe ich eigentlich nicht diese Ausbildung im Handwerk gemacht, im Tischlerbereich oder in was auch immer. Also ich fand es schade, dass das gar nicht so in meinem Kopf war tatsächlich. Und ich finde es viel schöner, wenn Mädels irgendwie auch sich da immer mal, ja auch dieser Branche einfach öffnen würden und viel mutiger werden. Weil das stellen wir auch immer wieder fest bei Praktikantinnen, die bei uns dann wirklich vor Ort sind. A, ist es eine ganz, ganz tolle Erfahrung für die Mädels selber, weil sie über sich hinauswachsen, weil sie plötzlich merken, dass sie vieles können, was sie sich vorher gar nicht zugetraut haben. Und auch für unsere Jungs ist es immer wieder eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Und für mich ist so das Schönste eigentlich, wenn ich so ein Team morgens losfahren sehe. Unsere Lara war jetzt vier Monate bei uns.
Ja,
drei. Hat ein Praktikum gemacht. Und dieser Moment, dieses Team fährt freudestrahlend vom Hof. Zu sehen, dass ein junges Mädel genauso akzeptiert wird und ihren Platz findet und ernst genommen wird und die Jungs auch auflockern. Das ist total schön. Also es ist wirklich eine tolle Branche und macht super viel Spaß. Und das möchte ich eigentlich viel, viel mehr in die nach außen transportieren. Und das ist mir so ein ganz, ganz großes Anliegen, wirklich zu zeigen, Handwerk ist richtig, richtig cool und ich kann was bewegen.
Christoph, was würdest du Eltern erzählen, wenn sie der Meinung sind, dass ihre Kinder nicht zum Handwerk gehen sollten?
Tja, was würde ich denen erzählen? Ist schwierig halt. Ich bin sicherlich auch aus einer anderen Generation noch. Ich finde, Handwerk hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Wenn man heute sieht, diese Studiengänge, ganz ehrlich, ich kenne die alle gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Studiengang was ist irgendwie, diese Vielfalt, die da ist, was ja vielleicht einerseits auch ganz schön ist. Aber letzten Endes muss man es mal irgendwann alles so auf den Punkt bringen einfach auch. Also wir öffnen uns halt wirklich für junge Leute gerade. Wir waren zum Beispiel jetzt das erste Mal mit bei der Handwerkskammer Nacht der Bewerber. Da sind wir selber persönlich auch auf dem Stand mit gewesen und haben einfach gemerkt, wenn man die jungen Leute anspricht, die finden Handwerk eigentlich ganz cool. Wir wurden angesprochen, ob wir nicht die sind, die mit dem neuen LKW hier in Hildesheim rumfahren. Also die sehen das schon, Handwerk. Es wird gesehen auch. Aber man muss modern auch sich darstellen halt auch. Da gehört nicht nur ein LKW zu, da gehören Maschinen zu, Arbeitstechniken, Arbeitsweisen, meinetwegen auch ein vernünftiger Aufenthaltsraum, wo man sich duschen kann, waschen kann und sowas können wir bieten. Und das ist schon mal ganz viel wert. Ich weiß aus der Vergangenheit, ich weiß von Berufskollegen, die letzten Jahre oder aktuell aufgeben, die uns eingeladen haben, mal zu schauen, ob wir noch ein paar Sachen gebrauchen können, wenn man dann über den Hof geht und denkt sich, ja, warum findet ihr keinen Nachfolger? Schaut euch mal um. Die haben sich nicht weiterentwickelt. Das muss man einfach so sagen. Also wenn ich junge Leute abholen will, muss ich mich auch modern aufstellen.
Aber es ist eigentlich ein spannender Punkt, weil ich auch jetzt gerade Sabrina hier habe. Und ich meine, auf der einen Seite haben wir eine Person, die eben Menschen kennt, die, es gibt dieses eine berühmte Video, wo die Menschen in Berlin im Coworking Space in der 13. Etage die nächste Dating-App erfinden wollen und mit einem Chai Latte und einem Cappuccino und anfangen wollen zu arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es aber halt eben Handwerker, die bestehende Betriebe haben, die bereits profitabel sind, die bereits Umsatz generieren, die bereits Personal haben und Strukturen haben und Prozesse haben, die einfach keinen finden, der es abnimmt. Und deswegen auch dieser Podcast und generell auch diese Gespräche, einfach die Menschen auch zu motivieren und zu sagen, nicht immer neu gründen. Manchmal ist es auch schlau, einfach was zu übernehmen.
Ja.
Und dafür gibt es auch verschiedene Plattformen, wo man auch sich reinlesen kann, wo man auch Angebote auch suchen kann. Und ich glaube, dass generell das Thema Nachfolge und Firmenübernahme, vor allem im Handwerk, auch ein ganz großes Thema sein wird jetzt in den nächsten Jahren.
Absolut.
Auch für die Jugend das Öffnen halt. Ne? Also heute Abend in dem Haus haben wir noch eine Veranstaltung, Hildesheimer Unternehmer. Es geht darum, um einen gemeinsamen Stand auf der Ideen-Expo in Hannover. Wir werden heute Abend auch dabei sein. Und wenn das Konzept, was so vorgestellt wird, erarbeitet wird, wie auch immer, uns anspricht, sehe ich uns auch ganz klar auf der Ideen-Expo. Ich war das erste Mal vor ein paar Jahren mit meiner Tochter da, war total begeistert, was dort gemacht wird. Halt auch sicherlich große Unternehmen. Aber ich finde, wenn wir eine Option haben, als relativ kleines Handwerksunternehmen damit hinzukommen, sehe ich uns da auf jeden Fall, dass wir dabei sind. Ja.
Apropos Nachwuchs und Handwerk, was mir aufgefallen war, als ich euch besucht habe, waren eure Plakate für das Thema Coaching für die Azubis.
Ja.
Und dass ihr da nicht nur sagt, okay, es ist nur die Aufgabe, wenn die in den Schulen was lernen, dass sie da was lernen, sondern es ist auch unsere Aufgabe, denen pädagogisch und aber auch inhaltlich dabei zu unterstützen, möglichst viel und möglichst schnell viel zu lernen, um auch möglichst schnell auch quasi irgendwas umsetzen zu dürfen. Was macht ihr da so alles?
Ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, letzten Endes jeden Freitag wird das Coaching großgeschrieben bei uns. Also die Lehrlinge, wir haben momentan drei in unterschiedlichen Lehrjahren, die bleiben im Betrieb, sind bei uns im Besprechungsraum und werden ungefähr 1,5-2 Stunden theoretisch gecoacht. Verschiedenste Sachen über Legosteine zusammenstecken, Verbandslehre, auch Theorie. Und im zweiten Step geht es dann nach draußen und draußen wird dann auch praktisch gemauert. Also wir haben da extra verschiedene Vorbereitungen getroffen, dass Steine, Materialien immer alles da sind und da gibt es auch ein Dach, sie müssen das draußen nicht im Regen machen und dann müssen sie draußen halt eine Verbandlehre lösen und auch erstellen wie bei einer Zwischenprüfung oder bei einer Gesellenprüfung. Ja.
Ich hatte hier Anfang schon im Podcast gesagt gehabt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, dass unser Ministerpräsident Olaf Lies bei uns beiden am selben Tag war. Und wie habt ihr unseren Ministerpräsidenten an dem Tag erlebt? Er durfte ja bei euch auch mit anpacken, er durfte mit schaufeln, er durfte, glaube ich, auch im geschlossenen Raum auch mal eine Mittagspause mit euren Kollegen machen. Wie habt ihr unseren MP erlebt?
Ja, es war ein sehr turbulenter Tag generell, auch die
spannend.
Vorbereitung, aber ich möchte den Tag auch nicht mehr missen. Also es war wirklich eine Bereicherung einfach. Im Vorfeld hat man sich natürlich viele Gedanken gemacht. Auch was, wie, wann, wo, wer, geht das alles gut und überhaupt, was machen wir denn? Wir haben letzten Endes eine Baustelle ausgewählt, Bauen im Bestand, wo Herr Lies dann auch wirklich mit angefasst hat. Also er kam morgens zu uns, bevor er da war, kamen die ersten Limousinen, also da war die Security da, hat die Lagen gecheckt. Irgendwann fuhr er dann auf dem Hof pünktlich. Wir haben uns begrüßt und er stellte sich gleich mit Olaf vor, total authentisch. Der Handwerkskammerpräsident und die Geschäftsführerin waren auch dort, haben ihn kurz begrüßt, aber das sollte auch nur eine ganz kurze Nummer werden. Dann hat er sich bei uns umgezogen, er hat von uns Berufsbekleidung gestellt bekommen. Dann ist er mit den Jungs auf die Baustelle rausgefahren mit dem LKW und auf der Baustelle haben sie dann halt verschiedenste Sachen gemacht. Ein bisschen mit dem Bagger da davor gestanden und Träger eingebaut und die Jungs waren total begeistert, wie er angepackt hat. Das muss man einfach so sagen, ja.
Und jetzt seid ihr in einer Branche, die auch beeinflusst wird über Politik, weil zum Beispiel, wenn Förderung da, dann mehr Neubau, wenn Zinspolitik anders, dann mehr Neubau oder weniger Neubau, wenn energieeffiziente Umbaumaßnahmen gefördert werden, dann vielleicht mehr energetische Sanierung. Also das heißt, eure Branche bebt und ein Einflussfaktor ist auf jeden Fall auch die Politik. Was habt ihr eben so mitgegeben?
Na, ich glaube, dass so wie 99% aller Betriebe das machen würden, Bürokratieabbau. Also das ist halt wirklich ein Riesenmanko einfach in allerlei Hinsicht. Ja, wir haben eben einfach, glaube ich, zeigen können, was es für eine Wertschätzung ist einfach, was wir da auch machen, also auch dem Kunden gegenüber. Wenn wir dort eine Immobilie erstellen oder sanieren, das ist ja was Bodenständiges, was Greifbares auch halt und auch eine Wertsteigerung einfach nur darstellt. Es gibt ja nun viele Sachen, wo man auch Geld einfach verbrennen kann. Und das ist so sicherlich was Grundsolides, aber es hat Bestand über Jahrzehnte. Das muss man einfach so sehen.
Wenn du sagst Bürokratieabbau, gibt es irgendwas Konkretes, wo du sagst, das ist ein Prozess, das ist unnötig, das brauchen wir nicht. Wenn ich einen Wunsch frei hätte in der Politik, dann wäre es das?
Naja, sicherlich sind es die Bauanträge, wo wir aber relativ wenig mit zu tun haben. Das ist ja eigentlich Sachen von Architekten eher oder Ingenieuren. Aber Dokumentationspflichten zum Beispiel, Nachweispflichten, da gibt es schon ganz viele Punkte, wo man wirklich viel einsparen könnte. Ja.
Ich habe gestern in Vorbereitung für den Podcast mir von den ganzen Bauverbänden die Megatrends durchgelesen und eins davon war das neue BIM-System. Building Information Technology. Da geht es darum, dass man eben jetzt mittlerweile beim Bauen halt auch digitale Zwillinge erstellt, dass man beim Dokumentieren eher fotografisch oder videotechnisch dokumentiert und das Ganze halt dann quasi man das Haus abgebildet im digitalen Zwilling mit den ganzen Foto-Videoaufnahmen in einer digitalen Akte alles vereinfacht dokumentieren kann und halt nicht mehr so viel Zeit da verloren geht für die Dokumentation. Inwieweit seid ihr da aufgestellt? Also welche Trends schaut ihr euch an? Welche generellen Megatrends gibt es in der Baubranche? Und wo sagt ihr, okay, das könnte in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht auf uns zukommen oder 5 Jahren oder 10 Jahren?
Ja, ich sag mal, da würde ich den Ball eher zu dir rüberspielen. Also wir sind sicherlich in der Digitalisierung da sehr gut unterwegs, dass wir die Cloud-Lösung haben. Wir können die Informationen mit vielerlei Architekten mittlerweile auch schon digital festhalten und hin und her schicken. Aber es gibt halt immer noch viele große Prozesse, wenn es darum geht, auch auf den Baustellen die großen Zeichnungen zu haben. Selbst auf dem Tablet funktioniert es nicht. Dem Mitarbeiter ein Tablet jedem in die Hand zu drücken und du hast dieses Bauteil A, das sollst du jetzt ausführen und jeder hat, ich sag mal, wie das so ist, im Geschirreimer ein Tablet liegen, das hält von 12 bis Mittag halt. Ne? Also das ist schon schwieriger dann auch in der Umsetzung bei solchen Sachen. Ja. Ansonsten, sag's ruhig.
Ja, ich glaube, der große Punkt ist eben das, was du schon angesprochen hast, das Vernetzen von Informationen und die zur Verfügungstellung von Informationen. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte. Große Trends werden eigentlich aus meiner Sicht gerade im Bereich der Digitalisierung immer auf der Zukunft Handwerk präsentiert in München. Dort war ich dieses Jahr im Februar und war völlig begeistert, was im Bereich KI und Digitalisierung alles schon machbar ist. Und ich glaube, da werden noch ganz, ganz große Dinge sich bewegen in den nächsten 1-2 Jahren. Aber der große Punkt ist einfach Vernetzung von Informationen und die Möglichkeit, sie abzurufen, überall und jederzeit. Ja.
Ich wollte jetzt eigentlich fragen zum Thema Trends im Bau, dass halt zum Beispiel jetzt irgendwie so eine Holzbauweise jetzt gerade ein bisschen trendiger ist. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Thorsten Rebbery, der ist auch Architekt, der baut gerade mit grünem Stahlhäuser. Aber bevor wir dazu kommen, was baut ihr eigentlich überhaupt alles? Also ihr macht den klassischen Einfamilienhausbau, aber ihr macht ja viel mehr als das.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also in der Sanierung von bis, muss man sagen. Also wir fangen an, bei Tante Erna eine Fliese auszutauschen und eine Silikonmauer zu machen. Es geht darüber hinaus, dass wir komplette Häuser kernsanieren und komplett Umbauten machen. Allerdings machen wir auch das klassische Einfamilienhaus. Aber eigentlich sind größere Projekte unsere Zielgruppe mittlerweile. Also wir wollen lieber in den Gewerbebau eintreten und das weiter vorantreiben, weil es für uns einfach von der Abwicklung leichter ist, muss man sagen, als mit dem privaten Endverbraucher zu arbeiten. Das ist halt auch sehr anstrengend geworden. Ja, und aktuell haben wir ein Feuerwehrhaus, was wir gerade gestartet haben, in Rheden. Das nächste kommt in Listring. Eins haben wir in diesem Jahr schon absolviert auch. Und das sind so Projekte einfach, das sind teilweise standardisierte Verfahren auch, gerade bei den Feuerwehrhäusern, um Kosten zu sparen. Und das sind unsere Aufgabenbereiche von bis. Also wir haben sogar auch einen Tischler, nein, gar nicht wahr, wir haben 3 Tischler, einen Trockenbauer, Metallbauer. Also wir sind wirklich in der Sanierung auch sehr breit aufgestellt und können da schon einiges abdecken.
Ja. Und was ist da eigentlich deine Motivation dahinter gewesen, dich da so breit aufzustellen? Weil ich meine, du hättest auch sagen können, okay, wir machen nur Trockenbau oder wir machen nur ein Gewerk und geben danach ab. Aber du hast gesagt, nee, wir wollen ein Ansprechpartner werden für den Kunden und decken alles mit ab. Wo in der Breite auch manchmal auch natürlich Spezialisierungsgrad auch verloren geht, genau. Automatisch.
Absolut. Deswegen Technik fassen wir nicht an. Also alles, was mit Elektro zu tun hat oder auch mit Sanitär, das ist nicht unser Beritt. Das ist viel zu breit gefächert dann einfach. Das kann man nicht mehr leisten in der heutigen Zeit. Also Sanierung ist halt eine Sache, das habe ich die letzten 20 Jahre, 25 Jahre gemacht. Dafür bin ich absolut sattelfest. Auf dem Neubau habe ich mal auch gelernt sogar. Das ist mir auch noch gut in Erinnerung geblieben, vieles. Wir haben allerdings halt auch bei uns einen technischen Leiter, einen jungen, engagierten Mann, der da wirklich auch sattelfest ist und das Ganze mit vorantreibt auch einfach. Und ich merke einfach, auch bei den Mitarbeitern ist es einfach für die selber schön, mal was anderes auch wieder zu machen. Und zwar, wenn man sagt, wir müssen jetzt eine 400 Quadratmeter Bodenplatte betonieren, das haben wir jahrelang gar nicht gemacht. Und dann sieht man halt wirklich was Spaß macht. Auch ganz andere Arbeitstechniken sind einfach halt. Also mir selber macht es Spaß, von bis selber zu arbeiten. Und auch für die Mitarbeiter ist es halt wirklich, eine spannende Sache, aber auch wirtschaftlich gesehen halt. Ne? Es ist halt ein Standbein mehr, was wir wieder schaffen auch dabei und was in der heutigen Zeit halt auch wichtig ist, breit aufgestellt zu sein.
Ihr habt ein Bauprojekt, das war jetzt in den letzten 10 Tagen irgendwie 3-4 Mal in der Presse, glaube ich, gefühlt. Ich habe es zumindest sehr oft gesehen und erlebt. Und das ist der Bismarckturm.
Genau.
Was macht ihr da gerade?
Ja, der Bismarckturm ist ja in verschiedenen Bauabschnitten eingeteilt für eine Kernsanierung. Der erste Bauabschnitt ist von uns jetzt absolviert worden. Das heißt, die Treppe oben wurde rausgenommen, die beiden Zwischendecken, die da drin waren, die sind komplett rausgenommen und erneuert worden durch Holsteindecken.
Was ist generell da die Mission dahinter? Also
Der Erhalt des Bismarckturms einfach. Das ist so. Da ist ein Verein gegründet worden, der um den Erhalt des Bismarckturms kämpft und ihn auch der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte wieder.
Und das war aber bisher nicht zugänglich, weil die Bausubstanz ist nicht mehr hergegeben.
Genau,
hat. Absolut. Und da gab es eine Gefahr, dass sie hätte zusammenbrechen können.
Naja, zusammenbrechen nicht. Also das sehe ich jetzt gar nicht so. Die Wände, die sind teilweise Meter dick außenrum. Also bis der zusammenbricht, da muss schon was passieren. Aber innen drin die Treppenanlage, die Decken, die Zwischendecken, die waren natürlich sanierungsbedürftig. Und die Stadt Hildesheim, die auch, meine ich, dafür verantwortlich ist, der für die Bausubstanz hat dann erstmal gesagt, wir schließen unten zu, aus Kostengründen, dass da nichts passieren kann. Und irgendwann hatte sich dieser Verein gegründet, ich weiß gar nicht wann. Jeweils haben die viel, viel Geld zusammengespart und durch Spenden sich reingeholt, dass dieser Punkt jetzt ins Rollen gekommen ist. Ja, und das ist so der Ursprung gewesen zum Erhalt des Bismarckturms.
Inklusive ja deiner eigenen Zeit, auch Vorbaugeschäft Wolf, bist du ja 26 Jahre selbstständig. Auf welches Projekt warst du besonders stolz?
Das aktuelle gerade, auf jeden Fall. Das ist schon richtig cool. Also wir wollten dieses Projekt auch haben. Auch bei der Ausschreibung haben wir echt Gas gegeben, dass wir da keine Fehler machen und dass da auch wirklich mit einem spitzen Bleistift rangehen, weil das ist schon ein Projekt, was in Hildesheim halt sehr bekannt ist, dieser Bismarckturm. Und das wollten wir machen. Das finde ich cool.
Ja, und ich finde es schön. Also ich selber habe ja auch Zeit meiner Jugend irgendwie da oben auch verbracht. Also ich kenne das noch so, man hat sich mit seinen Leuten da irgendwie oben getroffen und den Sonnenuntergang genossen. Und es war so schade, dass dieser Turm gar nicht mehr zugänglich war. Und ich finde es einfach schön, dass man über den Weg durch die Gründung eines Vereins und durch Spenden ein Teil, dieser Historie einfach wirklich erhält und auch wieder zugänglich macht. Und ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor hier auch für die Stadt, irgendwie solche Dinge auch zu erhalten. Wir haben schöne Objekte hier und es wäre schade, wenn eben solche Bauten Schritt für Schritt verschwinden.
Ich habe jetzt 40 Mitarbeiter, hast du mir erzählt gehabt, knapp, aktuell. Ja. Und davon sind wie viele Handwerker? 20, 25?
Mehr. Deutlich mehr.
Also da sind wir irgendwie bei 36, 35, ja. Der Rest ist dann im kaufmännischen Bereich im Büro tätig.
Dann macht ihr aber dann schon ein Bauvolumen von 5 bis 10 Millionen im Jahr?
Ja, also hast du die Range? Sagen wir mal so zwischen 5 und 8 ungefähr.
5 und 8 Millionen Euro mehr, okay. Und ist die Baulage gerade so, dass generell die Baubranche gerade so, dass man auch entspannt die nächsten 2 Jahre einplanen kann? Oder ist es so, dass man wirklich dann halbjahresweise oder quartalsweise immer sich neue Projekte erkämpft?
Also 2 Jahre, ich glaube, das wäre ja
traumhaft für uns.
Nein, auf gar keinen Fall 2 Jahre. Also ich würde mal so sagen, so ein Viertel bis halbes Jahr, das ist schon ganz cool, wenn man da schon Sicherheit hat. Auch da ist der Markt trotzdem hart umkämpft bei größeren Objekten, das muss man einfach so sagen halt. Wir warten alle sicherlich auf den Bauboom, der von der Regierung versprochen ist. Wir werden sehen, was passiert. Ja, genau. Wir werden sehen, was passiert. Also der Markt ist schon, man muss sich schon behaupten. Also da muss man schon auch gucken, gerade bei größeren Projekten.
Ich habe aber eben auch schon rausgehört, also eine Entwicklung wird für die nächsten Jahre auf jeden Fall sein, dass ihr auch mehr Gewerbebau macht. Das passt natürlich perfekt in den Podcast, weil unsere Zuhörer kommen aus dem Bereich Gewerbe. Das heißt, diejenigen, die da irgendwie mal eine Logistikhalle brauchen, die ein neues Office-Gebäude brauchen, das wären eure potenziellen Kunden.
Naja, wir haben jetzt einen Auftrag fürs nächste Jahr in Gärden für einen Kindergarten über 500 Quadratmeter Bodenplatte mit Erdarbeiten. Da kommt ein Kindergarten draufgestellt aus Holzkonstruktionsbauweise. Also auch die Zusammenarbeit mit den Zimmerleuten, die ist auch für uns immer wieder präsent, einfach muss man so sagen. Denn irgendeine Gründung braucht ein Holzhaus auch. Und von daher sehe ich da auch für die Zukunft absolut Potenzial, mit Zimmerleuten immer wieder diese Rahmenkonstruktionsbauweisen zusammenzuarbeiten.
Okay, aber also auch Logistikhallen, wäre das auch ein Thema für euch?
Also dann geht es dann halt darum, wirklich nur die Betonarbeiten, solche Sachen zu machen halt. Ne? Also wir sind jetzt nicht der Fertighausbauer, der um die Ecke kommt, das ist Architektenleistung. Es gibt Firmen, die sich auch spezialisiert haben.
Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, also seid ihr dann irgendwie nächstes Jahr in Konkurrenz zu Albert Fischer Gewerbebau?
Nein.
Aber da seht ihr euch gar nicht.
Ist ja auch in der Industrie jetzt auch zum Beispiel Beschichtungen oder solche Geschichten. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist auch eine große Stärke vom Unternehmen, wirklich so breit aufgestellt zu sein und den Fokus wirklich zu öffnen und nicht nur zu sagen, ich bin nur in der Sanierung oder ich mache nur den und den Teilbereich, sondern wirklich immer auch zu schauen, wie bewegt sich der Markt. Und ich glaube, das ist eben die große Stärke, da immer ja offen gewesen zu sein und zu gucken, was passiert und sich nicht nur auf eine Sache zu fokussieren.
Ich habe eben gelernt, glaube ich, dass wenn Tante Emma sich meldet und sagt, ich brauche im Badezimmer neue Fliesen, dass er dann auch nicht Nein sagt. Dass er dann auch das mitmacht,
absolut.
Auch wenn es nur ein Badezimmer ist.
Absolut, also ich höre das jeden Tag, wenn ich oftmals zu, oder jeden Tag ist übertrieben, aber immer wieder, wenn man zu Kunden kommt, schön, dass sie wenigstens kommen. Und dann frage ich, warum? Ja, viele kommen erst gar nicht. Die sagen, wir machen Termine und es kommt gar keiner. Oder dann kommen sie und geben uns auch gar keine Angebote. Also gut, ich muss natürlich auch meiner Funktion nachkommen, wenn ich solche Aufgaben habe, dass ich den Kunden auch zufriedenstelle, selbst wenn er den Auftrag nicht uns gibt. Halt, ne? Aber man muss sich halt auch kümmern.
Aber das muss ich einmal bestätigen. Also egal, wie viel Sex-Appeal Handwerk hat und wie cool das ist und wie es die Zukunft definiert und wie viel Wertschöpfung wir haben. Es ist leider immer noch so, dass ein gewisser und nicht weniger Anteil der Handwerker immer noch unzuverlässig ist.
Ja.
Ich kann es gar nicht begründen, woran das liegt, aber kann auch damit zusammenhängen, dass einfach generell ein Handwerker- oder Handwerksbranchenboom da ist, es jetzt gerade vor allem Handwerk goldenen Boden hat, in den letzten 10, 12 Jahren finde ich auch noch zugenommen. Das Problem wird sich auch verschärfen. Also wir haben ja jetzt in den nächsten 10 Jahren nicht mehr Handwerker.
Ja.
Und hinzu kommt, wir haben wohl ganz viele alte Häuser, die saniert werden müssen. Also es wird sich ja auch ganz viel Arbeit auch verdichten bei Unternehmen. Ich würde eigentlich auch für mich die Frage stellen für euch, wenn sich Arbeit verdichtet, habt ihr auch die Fühler ausgestreckt und guckt auch mal, ob man nicht eine weitere Firma übernehmen kann? Oder sagt ihr, nö, so weitere Übernahmen kommen für uns erstmal nicht in Frage, wir machen unser eigenes Geschäft weiter.
Also sag niemals nie, habe ich mal irgendwann gelernt. Also ich habe viele Sachen in der Vergangenheit auch nicht vorhersehen können. Die haben sich dann einfach so entwickelt. Und man muss Gelegenheiten erkennen einfach. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, natürlich kann man dazu schlagen, selbstverständlich. Aber letzten Endes verfolgen wir auch unseren eigenen Weg ganz klar. Also den haben wir wirklich in so einem kleinen Dreigestirn bei uns, was die Führung ausmacht, festgelegt, den wir weiterhin verfolgen werden auch. Und wenn was on top kommt, gerne.
Okay. Sabrina, als du dazugekommen bist, hast du dir auch Gedanken gemacht über die Marke? Und als wir beide mal gesprochen haben letztes Mal, hast du gesagt gehabt, ja, am liebsten würde ich eigentlich nur Wolf als Marke definieren und auch etablieren und gar nicht mehr Baugeschäft Wolf. Was waren noch so deine Gedanken zum Thema Marketing und Präsenz von der Marke Wolf?
Ja, also grundsätzlich, ja, das Wort Baugeschäft, ich glaube, es ist einfach aus der Tradition heraus und bei der Übernahme war das, glaube ich, noch gar nicht so präsent, das Thema Arbeitgebermarke, da hatten wir noch eine ganz andere Situation. Baugeschäft, das erinnert mich irgendwie an einen Baumarkt und es ist nicht das, was ich mit dem Unternehmen, ja, genau, was ich mit dem Unternehmen Wolf verbinde tatsächlich. Ja, mir ist einfach wichtig zu zeigen, dass es ein Unternehmen ist, was Substanz hat, was in die Zukunft geht und auch bereit ist, eben neue Wege zu gehen, modern aufgestellt ist. Und ich möchte einfach zeigen, dass Handwerk cool ist und dass es ein Traditionsunternehmen ist und hier stark verwurzelt ist und man gar nicht immer so weit über den Tellerrand gucken muss. Ich habe ja selber den Weg gewählt und bin raus in die große, weite Welt, in Anführungsstrichen. Weiß es aber jetzt heutzutage auch wieder sehr zu schätzen, wieder hier zu sein. Und ich möchte da einfach viel mehr zeigen, dass das Unternehmen Wolf eine starke Marke ist, ja.
Sehr gutes Stichwort. Du weißt zu schätzen, wieder hier zu sein.
Ja.
Jetzt hast du ja wirklich viele Großstädte gesehen. Du hast halt auch Konzerne gesehen, auch Sony gesehen, aber auch Braunschweig, Startup-Welt gesehen.
Ja.
Was ist das Besondere an Hildesheim, deiner Meinung nach?
Das Besondere
das
ist.
Das positiv und negativ nennen. Was besonders negativ oder besonders positiv? Es gibt beides.
Ich würde beides tatsächlich benennen. Also ich glaube, ein großes Manko ist einfach, dass die Stadt gar nicht weiß, wie toll sie eigentlich ist. Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht sehen, was für tolle Vorzüge diese Stadt eigentlich hat. Wir wohnen in einer wunderschönen Natur. Wir haben die Harzausläufer. Wir haben viel Natur, Grün, Wald drumherum. Wir haben eine wunderschöne Altstadt, die ja eigentlich die Neustadt ist. Also wir haben wunderschöne Ecken. Wir haben kulturell doch viel zu bieten. Nur manchmal sieht man es nicht so auf den ersten Blick. Und ja, es ist einfach familiär und
also wir haben kein Selbstbewusstsein, sagst du?
Ja, ja, das dürften wir ruhig mehr haben, absolut. Ja, schade, weil andere Städte sind da deutlich offener und das ist, glaube ich, das, was manchmal hier fehlt.
Und im direkten Vergleich, was hat Hildesheim, was Braunschweig nicht hat?
Ich glaube, man kann die beiden Städte gar nicht vergleichen, das wäre unfair. Ja, es wäre sehr unfair. Also Braunschweig ist ja doch ein bisschen größer und ist einfach auch anders strukturiert und von daher wäre es unfair, es genau zu vergleichen. Ja.
Und aber jetzt hast du aber auch da die Startup-Szene miterlebt. Ja. Wie bewertest du die Startup-Szene hier in Hildesheim?
Die ist sehr versteckt, finde ich immer noch.
Welche Szene, ne?
Ja, genau, ja. Da bewegt sich einfach zu wenig. Wenn ich allein jetzt sehe, ich möchte mal ein Beispiel nennen, das ist der Trafo-Hub. Allein was da dort, sage ich mal, sich an Netzwerkveranstaltungen tummelt, wie gut man sich vernetzen kann, wie ja zugänglich, sage ich mal, auch die Leute sind und wie einfach es ist, in Kontakt zu treten, sein Produkt irgendwie zu supporten, Unterstützung zu bekommen. Das ist hier noch ein bisschen schwerfällig und ja, du hast es eben schon richtig gesagt, welche Szene. Es darf gerne etwas mehr gelebt werden, ja.
Wir arbeiten dran.
Finde ich
gut.
Wir
haben da auch jetzt Pläne, um das ein bisschen weiter voranzutreiben. Christoph, wie blickst du auf Hildesheim? Also vor allem vielleicht auch auf die Hildesheimer Wirtschaft vor allem.
Also ich bin Hildesheim natürlich absolut verwurzelt, seit meiner Kindheit. Ich mag Hildesheim aus den besagten Gründen von Sabrina eben, die landschaftlich, geografisch gelegen. Hier geht man durch die Stadt, man trifft Leute, die man kennt. Das ist einfach, man fühlt sich heimisch, das finde ich halt total gut. Ja, ich sage wirtschaftlich aus meinem Blickwinkel gerade in der Welt, was heute passiert, nicht schöne Dinge, wo wir von Aufrüstung widersprechen etc. Letzten Endes ist das halt auch ein Wirtschaftszweig und wir haben zum Beispiel jetzt die ersten Kontakte in Arbergen mit der alten Kaserne, wo teilweise Sachen wieder auch instand gehalten werden oder mehr instand gehalten werden, als es die letzten Jahrzehnte passiert ist. Ich glaube, auch da ist es wirtschaftlich für uns interessant, einfach auch, selbst wenn wir ob freiwillig oder geloste mehr Soldaten irgendwo vielleicht wieder haben, müssen die irgendwo untergebracht werden einfach. Und in Hildesheim gibt es eigentlich keinen Standort meines Wissens, der wieder aktiviert werden könnte für solche Sachen halt. Also von daher auch da wirtschaftliche Möglichkeiten einfach in der Zukunft.
Du bist jetzt kein Architekt, aber trotzdem Handwerker. Und wenn du durch die Innenstadt läufst oder wenn du generell hier durch die Gegend läufst, was ist das Besondere an den Objekten, an den Mauern von Hildesheim?
Ja, das Althergebrachte einfach hier vorne, also das oder das Gebäude hier selber, wo wir gerade drin sitzen, halt. Hier die Bischofsmühle, es gibt Stadtmauern, die sehr gut sanierte Brücke hier auch vor der Haustür am Dammtor. Das sind halt Wahrzeichen, finde ich einfach auch. Der Kerwiderturm, der Kerwiderwall, das sind wunderschöne Ecken, die einfach seinesgleichen suchen zum Teil. Aber es gibt auch Bausünden einfach. Manches Hochhaus, was ich finde, passt hier überhaupt gar nicht her, was in den 70er, 80er irgendwann mal gebaut worden ist, weil Wohnraum auch gebraucht wurde. Ja, es hat nicht nur schön halt auch, es gibt auch andere Ecken halt, ja.
Aber ich glaube, das ist in jeder Stadt so.
Unsere Abschlussfrage im Podcast immer, wo ist euer Lieblingsplatz in Hildesheim? Sabrina, auf Anfang.
Müsste ich mal ganz kurz eine Sekunde überlegen. Tatsächlich.
Ich greife mal vorweg, meins ist zu Hause, definitiv. Oh. Also das ist so. Ich freue mich jedes Mal nach Hause zu kommen, egal ob wir im wunderschönen Urlaub auf der ganzen Welt irgendwo waren, was alles seinen Charme hat. Ich gehe auch gerne jeden Tag zur Arbeit. Ich fühle mich da auch sehr wohl. Aber dieses nach Hause kommen und zu sagen, das ist mein Zuhause, das ist mein Ruhepol, wo Sabrina auch mit so beiträgt halt auch, oder auch meine Kinder. Das ist für mich der wunderschönste Platz.
In welchem Ortsteil wohnst du?
Am Moritzberg, Bockfeld.
Ja, für mich ist es einfach immer wieder, natürlich klar, zu Hause, absolut, aber eben auch der Wald. Also ich bin so dankbar, dass wir hier so viel Grün und so viel Wald drumherum haben, denn das habe ich zum Beispiel in Köln oder in Frankfurt immer sehr vermisst. Ich musste immer mit dem Auto fahren, um irgendwie im Wald joggen zu gehen. Und hier mache ich die Tür auf und ja, bin in direkter Nähe dann wirklich zum Wald und kann laufen.
Finde ich einen coolen Punkt, weil ich finde, wir Hildesheimer haben das gar nicht so auf dem Schirm, mhm, und finden das vielleicht auch ein bisschen zu selbstverständlich, dass wir das haben. Und ich glaube, Ingo Meyer hat mir das mal erzählt, dass Hildesheim zu den 5 grünsten Städten, mhm, Deutschlands gehört. Gemessen an der Fläche, an der Gesamtfläche im Verhältnis zu der grünen Fläche. Und finde ich einen wichtigen Punkt, den wir gerade gemeinsam herausgearbeitet haben. Ich danke euch für eure Zeit. Es war ein super cooler und spannender Podcast und echt coole Themen, auch die beiden Welten hier beieinander zu haben, zwischen Ex-Startup, aber auch Sony und Software, aber halt Menschen, der auch sagt, Handwerk ist Wertschöpfung und Handwerk ist cool. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen euer Erfolgsrezept ist. Ich glaube, es ist auch euer USP, dass ihr halt jetzt gerade beide Welten vereinen könnt und auch wollt, das, mhm, auch durchzieht. Und wir würden uns wie immer freuen, wenn wir da am Ball bleiben können, wenn wir vielleicht in ein, zwei Jahren mal ein Podcast-Update mal machen und gucken, wie es dann aussieht.
Vielleicht im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr wird die Firma Wolf 100 Jahre alt.
Oh, krass. Ja. 100 Jahre Firmengeschichte. Das heißt, aber dann wiederum, dass der Franz Josef Wolf, war der Gründer oder war auch derjenige, der es übergeben hat?
Nein, das war ursprünglich der Gründer.
Krass, okay. Ja. Und das heißt, die haben die eigentlichen Unternehmen übergeben, was schon in der 5. Generation war, in der 6. Generation war?
Oh wei, nein, so weit war das gar nicht. Ich glaube, es waren nur 3 Generationen. Es gab zwischendurch noch einen Pächter, übergangsweise auch einige Jahre, muss man schon sagen, ja. Aber insgesamt die Firmengeschichte im nächsten Jahr, 1926 war das Gründungsdatum.
Also nächstes Jahr, 100 Jahre Wolf.
Spannendes Jahr.
Auf eurer Party machen wir einen kurzen Live-Podcast.
Das machen wir.
Sind wir dabei. Sprechen.
Alles klar, bis dann.
Danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.